grundsätzlich geht es natürlich immer darum, dass man sich einen klaren Plan darüber macht, was man eigentlich erreichen möchte. Das Gründen um des Gründens willen, davon rate ich immer ganz stark ab, sondern es sollte schon etwas sein, was jemand aus wirklich Überzeugung macht, wo er sagt, er tut dort etwas, wo er etwas besser machen will, wo er einen großen Schmerz vielleicht immer persönlich erlebt hat. Wir wissen ja, dass vor allen Dingen erfolgreiche Gründungen und erfolgreiche Unternehmen, die gehen halt nicht nur 2, 3, 4 Jahre, sondern das sind 7, 10, 12, 15 Jahre. Das muss man einfach grundsätzlich verstehen, dass es immer eine Ehe auf Zeit ist. Man macht eine Partnerschaft, na, wir wollen gemeinsam was erreichen, aber es ist doch von vornherein festgelegt, okay, wenn wir gewisse Ziele erreicht haben, dann geht das hier auch wieder auseinander und wir sind alle happy damit. Wo die Unternehmer langfristig auch, und das muss ihnen auch bewusst sein, die Kontrolle in ihrem Unternehmen verlieren werden. Ja, also am Ende steht immer ein Exit oder ein IPO oder was auch immer. Und dann werden sie nicht mehr in der Kontrolle sein. Ich rede auch mit jedem Gründer vorher drüber, ob er sich bewusst ist, auf welchen Weg er sich jetzt hier einlässt. Weil da gibt's kein Zurück. Also wenn du einmal beim Notar warst und einmal den Vertrag unterschrieben hast für die Kapitalerhöhung und den Beteiligungsvertrag, aus der Geschichte kommst du nicht wieder raus. Und das muss jedem bewusst sein. Meistens ist es nicht die erste Idee, mit der sie zu uns kommen, die dann erfolgreich ist. Und dann ist ja die Frage, ist ja die Kunst ist ja dann zu sagen, was mache ich denn jetzt damit? Also stecke ich jetzt einen Kopf in den Sand und mache die Augen zu und höre wieder auf? Oder sage ich, okay, gut, jetzt habe ich was gelernt. Jetzt nehme ich diese Learnings und iteriere darauf jetzt und erstelle neue Hypothesen und neue Annahmen. Und das sind tatsächlich die Teams, die im Endeffekt wirklich erfolgreich sind. Auf dem Papier investieren wir immer in Unternehmen und zeichnen Anteile an einer juristischen Entität. Aber in Realität investieren wir immer in die Teams. Weil wir ein Vertrauen darauf haben, dass sie, egal was jetzt kommt, das ist wieder dieser Punkt, ne, da geht es um dieses Thema Pivot-Fähigkeit, also wie kann ich mich anpassen, wie variabel bin ich in diesen Bereichen und in dieser Perspektive. Wir gucken, dass wir, wenn wir investieren, noch mindestens 80, 85, besser 90% eigentlich eher bei den Gründern liegen. Also im Idealfall sind es immer noch 100%. Ja, ganz klar. Aber alles, was so über 80% abgegeben oder wenn es quasi weniger als 80% sind, dann wird es halt irgendwann schwierig, weil bei jeder Runde hast du immer eine Verwässerung, die du akzeptieren musst, weil du holst ja immer neue Investoren rein, die zeichnen neue Anteile. Das heißt, deine Anteile werden im Gesamtkuchen weniger wert. Das kann natürlich absolut immer noch viel mehr werden, aber im Gesamtkuchen wird es weniger wert. Und da ist einfach auch das Learning, wenn die Gründer dann heißt, nur noch 5% an der Firma haben, dann sind die halt auch nicht mehr incentiviert. Also das Wichtigste immer, was ich sage, ist...
Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Und hier ist euer Host und Chefredakteur von fürgründer.de, René Klein.
Schön, dass du reinhörst in unseren Podcast von fürgründer.de. Für diese Aufnahme bin ich auf der Hinterland of Things in einem mobilen Podcaststudio. Und ich freue mich, dass Martin Möllmann vom Hightech-Gründerfonds spontan die Zeit gefunden hat, hier zu Gast zu sein. Der Hightech-Gründerfonds ist der führende Investor, wenn es um die Seed-Finanzierung in Deutschland geht, also die frühe Finanzierung. Wir sprechen darüber, worauf Gründer und Gründerinnen achten sollten, damit sie erfolgreich ein Unternehmen aufbauen und dabei natürlich auch Investoren gewinnen können. Und natürlich sprechen wir auch über KI, das große Thema hier auf der Hinterland of Things. Hi Martin.
Hallo.
Martin, lass uns gleich reinsteigen in das Thema. Was müssen Gründer idealerweise verstehen, bevor sie überhaupt mit Investoren sprechen?
Also grundsätzlich geht es natürlich immer darum, dass man sich einen klaren Plan darüber macht, was man eigentlich erreichen möchte. Ne? Also es ist das Gründen um des Gründens willen, davon rate ich immer ganz stark ab. Das habe ich auch immer manchmal, dass Leute sagen, sie möchten dieses Startup Life einfach kennenlernen und deswegen wollen sie gründen, wo ich sage, das ist, glaube ich, keine Erfüllung und das hält auch nicht ewig, sondern es sollte schon etwas sein, was jemand aus wirklich Überzeugung macht, wo er sagt, er tut dort etwas, wo er etwas besser machen will, wo er einen großen Schmerz vielleicht immer persönlich erlebt hat. Das sind einfach so eine Sachen. Wir wissen ja, dass vor allen Dingen erfolgreiche Gründungen und erfolgreiche Unternehmen, die gehen halt nicht nur 2, 3, 4 Jahre, sondern es sind 7, 10, 12, 15 Jahre. Und da einfach nur Lifestyle als Begründung wird da irgendwann relativ dünne, weil wir alle uns auch weiterentwickeln und sich Ziele für uns verändern. Und deswegen ist es, glaube ich, etwas, was man wirklich, wo man sich wirklich reinfinden muss und sich wirklich überlegen muss, okay, das will ich jetzt noch ein paar Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte tun. Und deswegen mache ich das auch gerne.
Und dann treffe ich bei dieser Reise eben auf so Investoren. Wenn du da jetzt vielleicht Perspektivwechsel aus Gründersicht mal einnehmen würdest oder den Gründer beim Perspektivwechsel hilfst, was müssen Gründer über Investoren wissen, damit sie besser mit ihnen sprechen können?
Also ich glaube, das Wichtigste zu wissen ist immer auch, dass wir auch nur das Geld von anderen Investoren wiederum benutzen. Also es ist ja nicht unser persönliches Geld, was wir hier investieren, sondern wir machen das ja auch quasi als Dienstleistungen für andere Menschen, die einfach nicht die Zeit haben und auch nicht die Expertise haben, um diesen Bereich zu investieren. Deswegen machen wir das so. Für uns heißt das dann natürlich aber auch, dass wir gewisse Ziele zu erreichen haben. Dass wir zum Beispiel auch nicht ewig und drei Tage an Unternehmen festhalten können, sondern dass es immer gewisse, sag ich mal, Fristen gibt, in denen man dann auch wieder verkaufen muss. Das heißt auch zum Beispiel, ich interessiere mich langfristig nicht an Dividende oder an irgendwelchen anderen Rückzahlungsmechanismen, die über 20, 30 Jahre gehen, sondern für mich geht es immer darum, ich arbeite mittel- bis langfristig immer auf einen Exit hin. Und der ist in der klassischen VC, so man spricht das so von so einem Fondsmodell 10+1+1, also eigentlich so 12 Jahre. Bei uns ist es ein bisschen anders. Wir haben ein bisschen mehr Zeit, weil wir einfach gemerkt haben, dass die Unternehmen einfach länger brauchen, um auch groß und erfolgreich zu werden. Deswegen sind wir eher so Richtung 13, 14, 15 Jahre unterwegs mit unserem Fondsmodell beim HTGF. Und das muss man einfach grundsätzlich verstehen, dass es immer eine Ehe auf Zeit ist. Ne? Also man geht rein, man macht eine Partnerschaft, ne? Wir wollen gemeinsam was erreichen. Aber es ist auch von vornherein festgelegt, okay, wenn wir gewisse Ziele erreicht haben, dann geht das hier auch wieder auseinander und wir sind alle happy damit. Ne? Also es sind meistens halt Mechanismen, wo die Unternehmer langfristig auch, und das muss ihnen auch bewusst sein, die Kontrolle an ihrem Unternehmen verlieren werden. Ne? Also am Ende steht immer ein Exit oder ein IPO oder was auch immer. Und dann werden sie nicht mehr in der Kontrolle sein. Also, dass ein Elon Musk noch 85% der Stimmrechte an SpaceX hat, ist eher der seltene Fall. Das ist nicht der Standard. Davon sollte man auch nicht ausgehen. Sondern es geht tatsächlich eher darum, dass tatsächlich 99% aller Exits sind Trade Sales. Also, das heißt, wo ich an einen Strategen oder an einen PE oder keine Ahnung was halt verkaufe. Und dann bin ich wieder Teil eines großen Ganzen und kann vielleicht auch da noch einiges bewirken. Aber ich bin nicht mehr der alleinige Inhaber, Geschäftsführer und Entscheidungsträger.
Und hast du den Eindruck, das ist vielen schon gerade in dieser frühen Phase bewusst?
Teilweise ja. Vor allen Dingen, wenn du mit, heißt ja immer so Serial Entrepreneurs, also die das schon mal gemacht haben, ne? denen ist das absolut bewusst, weil die das halt schon mal durchgemacht haben und dann natürlich auch ihre Erfahrung gesammelt haben. Gerade natürlich, wenn wir von neuen, jungen, hungrigen Menschen von der Uni und so weiter reden, woher sollen sie es wissen? Ne? Also keine Frage. Also deswegen, das ist ja auch unsere Aufgabe, auch als so Pre-Seed-Investor, also wenn wir quasi der erste institutionelle Investor meistens auf dem Cap-Table sind, dass wir so eine Gespräche natürlich auch führen und auch klar machen, dass wenn wir jetzt hier so ein Investment halt eingehen und so eine Partnerschaft, dann ist der Weg, das Ende ist relativ klar vorgezeichnet. Also ich hatte auch schon irgendwelche Investment-Memos auf dem Tisch, da stand dann da, ja, investieren jetzt hier 500.000 und in 3 Jahren kaufen wir euch dann die Anteile zurück. Ich sage, wie Anteile zurückkaufen? Von welchem Geld wollt ihr das denn machen? Ja, dann sind wir ja so reich. Ich sage, hä? Aber wovon denn? Also manchmal clasht dann die Realität mit den Träumen.
Wie in so manche.
Ja, genau. Ja, absolut. Und die Diskussion, die führen wir natürlich auch, ne? Ja. Und ich rede auch mit jedem Gründer vorher drüber, ob er sich bewusst ist, auf welchen Weg er sich jetzt hier einlässt. Weil da gibt's kein Zurück. Also wenn du einmal beim Notar warst und einmal den Vertrag unterschrieben hast für die Kapitalerhöhung und den Beteiligungsvertrag, aus der Geschichte kommst du nicht wieder raus. Das muss jedem bewusst sein. Und es gibt absolut auch signifikante Vorteile davon. Ja, es ist aber nicht alles grün, was glänzt. Das muss auch jedem bewusst sein. Der Erfolg, der sich da abzeichnen kann, ist sehr groß und ist sicherlich, das ist jetzt ein bisschen dann der Unterschied, wenn wir über Bootstrapping-Geschichten reden, der kann sicherlich schneller, größer, besser werden, als wenn man es vielleicht alleine macht. Aber es kommt halt mit Kosten verbunden, sage ich mal.
Dann lass uns jetzt vielleicht, weil du das Wort gerade auch genannt hast, noch einen Abzweig für all diejenigen, die jetzt gehört haben, ob das dann für mich so der richtige Weg ist, weiß ich nicht. Was habe ich denn dann für einen Weg? Dann hast du ja Bootstrapping gerade aufgezeigt. Also für alle, die jetzt sagen, ich möchte nicht so eine Ehe auf Zeit eingehen. Ich möchte vielleicht eigenständig bleiben, aus eigener Kraft wachsen. Bootstrapping. Welche Tipps oder für wen würde das vielleicht passen? Was siehst du da momentan?
Also klassischer Ansatz. Also immer, es war nie einfacher zu gründen als heute. Das sagen wir seit 10 Jahren und das stimmt auch noch immer noch. So, weil wir heute natürlich in einer Welt leben, wo wir mit den Tools, die uns zur Verfügung stellen und die wir am Fingertipp quasi haben, mit Claude Code, Cowork, mit einer OpenAI-Codex und so weiter, das sind einfach Tools, die gab es einfach vor 2 Jahren nicht. Und die Geschwindigkeit, mit denen heute auch Produkte entwickelt werden können, vor allen Dingen digitale Produkte, aber auch natürlich die Brücken zu den Hardware-Produkten, ist deutlich kleiner geworden. So. Das heißt, jetzt hier Sachen zu bauen und hochzuziehen und auch schnell zu verproben, ne, das war nie einfacher wie jetzt. Und das ist ja auch das, was wir den Gründern immer mitgeben, ist, du kommst ja zu uns eigentlich, weil du etwas anders machen möchtest, ne? Weil sonst, wenn du keine Disruption irgendwo in deinem Modell dabei hättest, dann kannst du ja auch nicht 10x, 15x, 20x besser, schneller, größer sein als deine Wettbewerber, die gerade dasselbe Problem lösen. So. Und das Wichtigste in so einem Moment ist immer, vor allen Dingen am Anfang, ist, du machst das auf Basis von gewissen Hypothesen und Annahmen. Ich kann das besser machen, weil mein Produktansatz ist jetzt total cool. Oder ich kann das viel schneller machen, weil ich habe hier den Zugang und keine Ahnung was. Oder ich kann jetzt hier diese Technologie benutzen, die gab es vor 5 Jahren noch nicht. Deswegen bin ich da jetzt besser. So. Und diese Annahmen, die musst du möglichst am Anfang sehr früh, sehr schnell verifizieren oder falsifizieren. Und das ist halt das Tolle heutzutage. Das kannst du super einfach machen. Weil mit den Mechanismen, wie du heute halt Produkte bauen kannst, ist es schnell umsetzbar. Dann noch eine kleine Landingpage hingesetzt, nochmal 100 Euro in Paid Social oder Google-Werbung oder sowas reingehauen und mal geguckt, wie die Kunden darauf reagieren und dann einfach verifizieren, ist das tatsächlich ein Need? Kann ich jetzt die Leute damit bewegen oder nicht? So, und das kann ich natürlich im Bootstrapping auch schon machen. Und diese Grenze, das war ja vorher dann, was teilweise, bis du dann ein Produkt bauen konntest, das hat halt, brauchtest, weiß ich nicht, 5 Entwickler und noch 2 UXler und noch ein Product Lead und keine Ahnung was. Und da musstest du natürlich früher, vielleicht schon viel früher, den Weg Richtung Investoren nehmen und gehen, weil sonst hättest du deine Annahmen gar nicht verifizieren können. So, und das geht heute einfach ganz anders. Und deswegen ist, glaube ich, das auch für Bootstrapping, für so kleinere Modelle super einfach heute und diesen Weg einzuschlagen. Langfristig muss man aber dann wieder sehen, also das, was für dich eine Chance ist, ist gleichzeitig auch wieder eine Gefahr, weil das kann auch jeder andere machen. Ne? Also du bist ja nicht der Einzige, der einzigartig jetzt Zugriff auf diese Tools hat und diese Mechanismen hat, sondern das hat jeder andere auch. Das heißt, wenn du dann sowas gefunden hast, was tatsächlich sehr gut funktioniert und wo du auch die Kunden mit aktivieren kannst und die dann sagen können, ah, super geil, damit kann ich jetzt hier loslaufen, dann macht es vielleicht dann doch wieder Sinn, mit Investoren zu reden, weil dann willst du es ja groß machen. Dann willst du ein Produkt draus machen, dann willst du eine Suite draus machen, dann willst du mehr und mehr Leute da reinholen, willst vielleicht auch Geld in die Hand nehmen für Werbung und so weiter. Und dann den Schwenk zu machen aus diesem Bootstrapping-Haus in so einen Growth-Mechanismus und zu sagen, okay, gut, jetzt ich habe so einen initialen Product-Market-Fit vielleicht gefunden, jetzt muss ich das halt skalieren und dann kommen wir natürlich rein und können da auch helfen.
Gut, das heißt, es kann auch eine Kombination sein.
Absolut.
Ich gehe vielleicht erstmal weiter im Bootstrapping und suche dann nochmal, vielleicht später, wenn der Moment vielleicht dann der passende ist, um dann wirklich den Schalter umzulegen. Oder wenn ich sage, Mensch, das Wachstumstempo passt für mich und Konkurrenz ist immer noch nicht so zu sehen, kann ich es dann auch sonst alleine weitermachen. Dann lass uns jetzt für diejenigen, die sich jetzt auf den Weg machen, Investoren zu suchen, wenn wir darauf eingehen, was sind die häufigsten Gründe, wenn ihr gegen ein Investment entscheidet?
Gibt's unterschiedliche Sachen. Wenn wir von unseren Investments reden, sind wir meistens sehr, sehr früh. Das heißt, vielleicht schon erste Mini-Umsätze, aber meistens sind wir da noch ein bisschen von weg. Wir freuen uns natürlich immer, wenn es schon Umsätze gibt, weil das auch so ein bisschen eine Bestätigung für das Geschäftsmodell ist. Darüber hinaus sind wir aber dann teilweise mit sehr wenig Zahlenbasis unterwegs. Das heißt, das, was wir uns natürlich in diesen Momenten angucken können, ist, was schon da ist, das sind oftmals natürlich die Gründerprofile. Also wieso ihr jetzt in dieser Konstellation, in diesem Markt, mit diesem Produkt, wieso soll das jetzt passen? Was spricht da dagegen, was spricht jetzt dafür, um genau das zu tun? So, das ist das eine, wo wir uns natürlich viel angucken, wo wir auch sagen, das ist tatsächlich, wenn ich mal so auf den Bauch herausgucken müsste, so 60-70% der Entscheidungskriterien, weil wir einfach auch festgestellt haben, wenn wir sehr gute Gründer haben, meistens ist es nicht die erste Idee, mit der sie zu uns kommen, die dann erfolgreich ist. Weil auch sie, wie gesagt, haben Annahmen, haben Hypothesen, die werden verifiziert oder falsifiziert. Und da werden auch einige dabei sein, die nicht funktionieren. Und dann ist ja die Frage, die Kunst ist ja dann, zu sagen, was mache ich denn jetzt damit? Also stecke ich jetzt einen Kopf in den Sand und mache die Augen zu und höre wieder auf? Oder sage ich, okay, gut, jetzt habe ich was gelernt, jetzt nehme ich diese Learnings und iteriere darauf jetzt und erstelle neue Hypothesen und neue Annahmen. Ich sage, okay, das hat nicht funktioniert, vielleicht funktioniert das oder vielleicht funktioniert das. So, und das sind tatsächlich die Teams, die im Endeffekt wirklich erfolgreich sind, weil sie einfach sich diesen Weg einschlagen und für sich von vornherein festlegen, dass sie ein Problem lösen wollen. Aber der Weg dahin, der ist einfach variabel.
Wird man noch sehen. Wenn du sagst, als wichtigste Frage, warum ihr in diesem Markt, mit diesem Problem und so weiter, was sind denn schwache Argumente, die dann eben nicht dafür sprechen, dass es genau die sind, die jetzt dort passen? Also wo merkt ihr dann häufig, okay, das überzeugt uns jetzt nicht, dass ihr genau die seid, die dieses Problem für diese Kunden und so weiter lösen? Also wo hapert es da oft?
Genau, also es ist oftmals dann, wir haben das in den USA gesehen, da hat es funktioniert. Das ist so ein klassisches Ding, wo ich sage, ja, kann sein, muss aber nicht, weil wir haben hier auch andere Käuferstrukturen, wir haben andere Mechanismen, wie auch Produkte verkauft werden und so weiter. Nur weil das jetzt einmal in einem anderen Markt funktioniert, das heißt das nicht, dass es hier auch funktioniert. So, das ist häufig, wo wir dann einfach mal sagen, wird nicht. Ein zweites Thema ist sicherlich ganz oft auch so ein bisschen die Gründerkonstellation. Also wenn ich jetzt drei Gründer alle mit WHU-Background sehe und alle mit Marketing-Major und der eine macht dann Operations, der zweite macht Produkt und der dritte macht CEO und dann weiß ich noch nicht, wo da die Heterogenität herkommt. Ne? Also wir gucken auch, dass es natürlich ein bisschen ein Team-Setup ist, wo wir unterschiedliche Perspektiven mit reinbringen können. Weil nicht so schlimmer als überall nur Ja-Sager zu haben und alle immer denselben Blick auf die Welt zu haben, weil dann siehst du halt viele Sachen nicht. Das ist immer auch ganz gefährlich, da verrennt man sich dann auch gerne mal. Das heißt, da gucken wir natürlich auch, dass wir jetzt so komplexe Setups haben. Was ein bisschen schwierig immer ist, sind tatsächlich Single-Founder-Setups. Nicht, dass wir das gar nicht machen, aber wo wir schon nochmal sehr genau hingucken, weil die Gefahr ist da schon, dass wenn einer, also sagen wir mal so, wenn ich ein Dreier-Team habe und da hat einer mal fällt aus irgendwelchen Gründen aus. Das kann ja auch ganz natürliche Gründe sein, Krankheit oder Familie oder irgendwas. Da kann ja immer was passieren. Das ist, da ist man auch gar nicht gefeit von. Das hat dann auch gar nichts mit der persönlichen Einstellung oder so zu tun, sondern das hat dann mal Sachen. Dann hat man immer noch zwei, die das vielleicht auffangen können. Bei Single-Founder-Setups ist das ein bisschen schwieriger, weil da ist dann keiner mehr, der das auffangen kann. Und letztendlich, klar, auf dem Papier investieren wir immer in Unternehmen und zeichnen Anteile an einer juristischen Entität. Aber in Realität investieren wir immer in die Teams, weil wir ein Vertrauen darauf haben, dass sie, egal was jetzt kommt, das ist wieder dieser Punkt, ne? Da geht es um dieses Thema Pivot-Fähigkeit. Also wie kann ich mich anpassen? Wie variabel bin ich in diesen Bereichen und in dieser Perspektive? Wie kann ich das für mich nutzen? Und da muss man, glaube ich, manchmal ein bisschen unterschiedliche Perspektiven drauf haben und auch mehrere Perspektiven drauf haben. Und deswegen gucken wir da natürlich drauf, dass da auch ein gutes Setup, was auch langfristig halten kann, gibt.
Branchenkenntnisse? Also müssen die aus der...
Idealerweise ja, ist jetzt aber nicht die Red Flag, wo ich sage, muss auf jeden Fall passieren. Also es müssen jetzt nicht, weiß ich nicht, wenn ich im Construction-Tech bin, drei Poliere da vor mir stehen, die das alles schon mal gemacht haben. Wäre schon gut, wenn einer da wenigstens mal in so einem Startup gewesen ist und das mal gesehen hat und diesen Schmerz auch versteht. Aber wir haben jetzt auch verstanden, dass es da auch viel... Also es bewegt sich extrem viel in diesen Märkten. Ne? Und natürlich, also es ist auf jeden Fall ein Pluspunkt. Es ist jetzt aber keine Boundary, wo ich sage, wenn du das nicht hast, dann machen wir das nicht. Aber es kann natürlich schon extrem helfen, dann eine Innenperspektive auf so eine Märkte zu haben. Aber wie gesagt, mit der technologischen Entwicklung, die gerade vor allen Dingen auch so in den letzten 3-4 Jahren vorangegangen ist, müssen wir auch sagen, okay, da sind vielleicht auch, manchmal sind da Erfahrungen aus den Märkten auch manchmal hinderlich. Weil man dann so eine gewisse Betriebsblindheit bekommt und sagt nach dem Motto, das haben wir schon immer so gemacht und wo kommen wir denn dahin? Und das legst du dann natürlich ab, wenn du einfach mal von außen drauf guckst, weil du diese Betriebsblindheit dann halt gar nicht hast. Ja. Deswegen hilfreich, ja, aber nicht zwingend.
So, Gründerteam, also ein großes Hinderung, einen großen Grund, auch dagegen zu entscheiden. Wo sind noch ganz neuralgische Punkte?
Tatsächlich geht es auch immer so ein bisschen um den Markt. Also wie groß ist denn der Markt? Also wenn ich Pitch-Decks bekomme, wo irgendwie drin steht, ja, wir haben hier ein Marktvolumen in Deutschland von 50 Millionen, dann sage ich herzlichen Glückwunsch. Dann könnt ihr den ja komplett alleine machen. Aber da funktioniert für mich der VC-Case nicht mehr, weil ich halt große Unternehmen bauen muss, die möglichst sehr, sehr groß auch werden können. Und da gehört natürlich auch dazu, dass genügend Kunden Bewegung in diesem Markt und genug auch der Kunde genug Geld investieren möchte in solchen Märkten für so Lösungen. Das heißt, das muss natürlich immer gegeben sein, dass da eigentlich idealerweise mindestens Milliardenmärkte irgendwie adressiert werden, weil ich kann ja nicht davon ausgehen, dass ich irgendwie 50% von einem Markt hole, sondern es wird eher sein im 0, irgendwas Prozentbereich, vielleicht auch mal 1-2% Marktanteil langfristig, aber dann muss das trotzdem noch groß genug sein. So, das ist das eine. Das zweite, es muss, glaube ich, auch ein klares Verständnis davon herrschen, was gegen welche Lösung trete ich dann eigentlich an. Also wir haben das relativ häufig, dass wir Pitch-Decks haben, wo es zum Beispiel keine Wettbewerbsleit gibt. Weil sie dann die Gründer mal sagen, ja, aber das, was ich mache, macht ja kein anderer. Ich sage, naja, aber das Problem ist ja da. Das Problem wird irgendwie gelöst. Und wenn es halt die Excel-File ist oder wenn es, weiß ich nicht, der Papierblock auf dem Tisch ist oder irgendwas, irgendwie wird ja dieses Problem gerade gelöst. Also gegen was trittst du eigentlich an? Weil nur dann, wenn du weißt, gegen welche Lösung du gerade antrittst, kannst du auch nur verstehen, wie groß eigentlich der Mehrwert ist, den du dein Unternehmen, deinen Kunden bringst und welchen USP du dann hast. Also das muss schon auch klar immer verstanden und beleuchtet werden, weil der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Von Hause aus. Das heißt, wenn wir irgendwas mal uns auf irgendwas eingeschossen haben oder irgendwie einen Prozess für uns entwickelt haben, dann brauchen wir auch immer einen sehr guten Anreiz, diesen Prozess wiederum zu wechseln. Und ich muss das verstehen. Ich muss inhärent verstehen, was ist jetzt eigentlich das Problem gerade und was kann ich jetzt hier wirklich signifikant besser machen. Und dafür muss ich wirklich einmal Tabula Rasa spielen und mit 100 Leuten idealerweise reden und mal wirklich verstehen, wie die das Problem gerade lösen. Und das ist natürlich ein großes Thema. Und das Letzte immer noch, was wir haben, ist vor allen Dingen bei First-Time-Founders haben wir das häufiger mal, die sich dann in Konstellationen drücken lassen mit vielleicht initialen Investoren, die nicht so ganz vorteilhaft für die Anteilsverteilung und den Cap-Table ist.
Sag mal ein Beispiel. Also
ja, wenn halt da irgendwelche Business Angel, die reingequatscht haben, dass sie irgendwie 40% ihrer Firma abgegeben haben für, weiß ich nicht, 50 oder 100.000, dann ist das nicht gut.
Okay, dann lass uns das nochmal ganz hervorheben für alle, die jetzt zuhören.
Ja.
Business Angel Finanzierung ist ja grundsätzlich
gut. Super.
Aber Leute, passt darauf auf, dass ihr dort nur wie viele Anteile idealerweise abgibt. Was wäre aus eurer Sicht ein guter Richtwert?
Also wir gucken, dass wir, wenn wir investieren, noch mindestens 80, 85, besser 90% eigentlich eher bei den Gründern liegen. Also im Idealfall sind es immer noch 100%. Ganz klar. Aber alles, was so über 80% abgegeben oder wenn es quasi weniger als 80% sind, dann wird es halt irgendwann schwierig, weil, da vielleicht auch kurz zum Hintergrund erklärt, wir denken ja nicht in der aktuellen Runde und dann ist Schluss, sondern wir denken ja dann noch in, wenn wir jetzt eine Seed-Runde machen, dann gibt es normalerweise, wenn man jetzt mal eine klassische Nomenklatur folgt, Series A, Series B, Series C, Series D, dann machen wir das ganze Alphabet durch. So. Und man muss ja rechnen, bei jeder Runde hast du immer eine Verwässerung, die du akzeptieren musst, weil du holst ja immer neue Investoren rein. Die zeichnen neue Anteile, das heißt, deine Anteile werden im Gesamtkuchen weniger wert. Das kann natürlich absolut immer noch viel mehr werden, aber im Gesamtkuchen wird es weniger wert. Und da ist einfach auch das Learning, irgendwann, wenn die Gründer dann heißt, nur noch 5% an der Firma haben, dann sind die halt auch nicht mehr incentiviert. Und das verstehen wir auch so. Und deswegen versuchen wir dem natürlich möglichst früh entgegenzuwirken und das auch im Initial ein gutes Setup zu haben, weil das Learning ist, wenn wir das nicht früh genug selber schon regeln, dann wird es gegen uns geregelt. Weil dann müssen wir quasi dafür sorgen, dass die Gründer wieder incentiviert ist. Das wird dann von den neuen Investoren verlangt, dass wir dafür haften, weil wir haben ja quasi nicht dafür gesorgt, dass die Gründer schon vorher genug Anteile haben. So, das ist quasi wie so ein Trickling Down. Ne? Also wenn du es halt am Anfang schon falsch machst, dann musst du es hinten irgendwann reparieren. Und deswegen achten wir da schon drauf. Und nochmal, ich arbeite unglaublich gerne mit Business Angels zusammen, weil ich glaube, die bringen auch den Gründern einen extremen Mehrwert, vor allen Dingen in der frühen Phase, vor allen Dingen auch für First-Time-Founders, die einfach viele Sachen zum ersten Mal machen und auch in vielen Situationen das erste Mal stecken. Und da kann ein Business Angel wirklich wahre Wunder wirken, als Ansprechpartner, als wie habt ihr das denn, wie müsst ihr das und müsst darauf achten, guck mal, hier müsst ihr noch machen. Also der kann so richtig immer so ein bisschen auch den Finger in die Wunde legen und wie so ein kleiner Mentor dort fungieren und dafür natürlich auch, soll er auch entschädigt werden, auch über einen günstigen Einstiegspreis. Aber es muss halt finanzierbar bleiben. Das ist immer der große Trick dabei.
Also, wichtiger Punkt. 20% abgeben am Business Angel ist schon viel.
Eher 10.
Besser 10.
Besser 10.
Das mitnehmen, weil denkt daran, über jede Runde gebt ihr perspektivisch mehr ab. Wichtig ist aber, damit ihr auch voll incentiviert bleibt, dass ihr auch dann nicht relativ schnell irgendwann bei nur noch 10-20% der Firma seid. Weil das wiederum für spätere Investoren eigentlich auch kein gutes Zeichen ist. Pitch Deck ist ja schon gefallen, das Wort.
Ja.
Handwerklich, welche Fehler siehst du häufig?
Ja. Also wie gesagt, schon mal erwähnt, dass das fehlende Wettbewerbsslide ist immer so ein Thema, was wir häufig haben und was wirklich nicht für uns gut funktioniert. Das ist das eine. Das zweite ist tatsächlich auch immer ganz klar zu machen, was soll jetzt eigentlich passieren? Also welche Runde soll jetzt geraced werden, wie viel Geld, um was soll es gehen und was soll damit erreicht werden? Also auch, weil wir Investoren denken ja immer so ein bisschen von Runde zu Runde. Ne? Also wir wissen ja immer, das ist zumindest die initiale Annahme, mit der Runde, mit der wir jetzt rausgehen, die wird ja nicht reichen, um das Unternehmen ausreichend groß zu machen. Ne? Sondern wir wollen ja idealerweise Milliardenunternehmen bauen. So, wenn wir das machen wollen, heißt das wahrscheinlich auch, dass wir noch mehr Finanzierungsrunden brauchen. Das heißt, wir gucken so immer, okay, wenn ich jetzt investiere, dann habe ich normalerweise einen Zeitraum von 18 bis 24 Monaten und dann mache ich die nächste Finanzierungsrunde. Welche Ziele muss ich denn in 18 bis 24 Monaten erreichen, um einen sogenannten, wir nennen das immer so Inflection Point, also da, wo du quasi nochmal wieder eine neue Ebene erreichen kannst und sagen kannst, okay, jetzt bin ich normalerweise, wir gucken so Faktor 2,5 bis 3, so den Markup, den wir mal erreichen wollen. Also wir sagen, das ist der Multiple auf der Bewertung, den wir versuchen zu erreichen. Was muss ich denn tun, um einen solchen Bewertungsuplift möglich zu machen? Und das muss halt auch in dem Pitch Deck drin sein. Pass auf, wir wollen jetzt hier 1,5 Millionen, um auf, weiß ich nicht, 1,5 Millionen ARR zu kommen. Also so ein Gefühl dafür zu bekommen und auch so von Anfang an zu verstehen, okay, wenn ich das jetzt einmal mache, dann ist das ja nicht mit einmal vorbei, sondern ich gehe dann halt diesen Weg lang. Und was sind denn für mich wirklich die Streckenpunkte, die Marker, die Wegpunkte, die ich anvisieren muss, damit ich halt auch die nächste Etappe erreichen kann und dann halt auch die nächste Finanzierungsrunde abschließen kann. So, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da auch ein Gefühl dafür bekommt von Anfang an, okay, das ist jetzt hier ein langer Weg und das ist jetzt hier die erste Etappe und wo ist denn jetzt dann gleich meine zweite Etappe? So. Nochmal zum Pitch Deck, klar, auch immer geht's auch viel um das Produkt, aber vor allen Dingen auch mal versuchen, wenn es schon Traktion gibt, ne? Also, und das kann das Einfachste sein, das können Downloads sein, das können Nutzer sein, das können vielleicht schon Letter of Intent oder sowas sein, also irgendwie ein Gefühl dafür zu bekommen, was habt ihr denn schon geleistet, ne? Welche Annahmen habt ihr, was konntet ihr schon, was wir vorhin besprochen haben, für euch da rausnehmen, verifizieren, falsifizieren, das sind so Sachen, wenn man da einfach auch schon sehr früh ein Gefühl dafür schaffen kann. Das hilft uns dann natürlich auch ein Gefühl dafür zu bekommen, okay, was brauchen Sie denn hier jetzt? Wie kann ich denn vielleicht auch mal neben dem Geld auch noch unterstützen und sagen, okay, pass auf, ich habe hier übrigens noch, das sind übrigens meine LPs, das sind meine Fondsinvestoren, mit denen kann ich die nur zusammenbringen, hier kenne ich ein paar Leute und kann dir da noch helfen und so weiter und so fort. So, das ist so ein bisschen dann auch das Gefühl, um das es geht, wo wir dann auch ein bisschen besser verstehen, was wirklich das Bedürfnis jetzt über das Geld hinaus bei dem Team ist, um erfolgreich zu sein.
Vielleicht ganz praktisch, wenn du so ein Pitch-Deck bekommst, dann ist ja meistens noch eine E-Mail dazu. Wie gehst du konkret vor? Liest du die E-Mail, öffnest das Pitch-Deck, ohne die E-Mail gelesen zu haben? Schaust du dir die erste Folie an? Machst du gleich weiter zu Folie X, weil die dich besonders interessiert? Ja. Also vielleicht mal da ganz, ganz praktisch, damit man dich auch optimal abholt.
Ja, klar. Also tatsächlich ist es so, also wenn die E-Mail jetzt ein dreiseitiges Pamphlet ist, dann lese ich die nicht, sondern mache direkt das Pitch Deck auf. Wenn da jetzt so ein kleiner Abschnitt, ein Paragraph nur ist, wo die Highlights drin sind, so übrigens, das haben wir schon erreicht, das suchen wir jetzt und deswegen passt hier super zu uns, dann liest man das auch noch schnell. Aber sonst springt man schon relativ schnell ins Pitch-Decks, weil das ist ja das, wo wir so ein bisschen auch leben und wo wir auch mit so einem, sag ich mal, geschulten Blick auch schnell sehen können, passt's oder passt's nicht. Für uns ist tatsächlich, da vielleicht noch kurz der Hinweis, für den HTGF ist auch immer wichtig, dass das Unternehmen maximal 3 Jahre alt ist. Also wir haben da eine Grenze, dass die Unternehmen nur maximal vor 3 Jahren quasi gegründet, also inkorporiert, eintragen im Handelsregister sein können. Wenn das natürlich irgendwie idealerweise schon irgendwo drinsteht, dann habe ich aber noch nie erlebt, dass es drinsteht, dass es so spezifisch war. Aber das kriegen wir schnell raus, das ist ja heutzutage schnell gemacht. Aber grundsätzlich einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, geht man schon schnell ins Pitch-Deck, weil man switcht dann so durch und guckt so, ob man so ein paar Marker sieht. Das heißt zum Beispiel, ist der Markt groß genug? Also man hat ja dann immer so meistens so ein Market-Sizing-Slide, wo drin steht, okay, was ist mein Sum-Sum-Tam, so rum.
Ganz kurz erklärt für alle, die jetzt da vielleicht nicht gleich so schnell Sum-Tom und so weiter.
Ja, genau. Also es gibt den TAM ist der Total Addressable Market. Das ist eigentlich, wenn man so sagt, okay, wenn ich wirklich alles mit reinziehe, weltweit, bliblablups, wie groß wäre der Markt, dann habe ich den SAM ist der Service Achievable Market, ist quasi darum, was macht denn wirklich Sinn, so mittelfristig anzugehen, weil ich beispielsweise sage, okay, ich fokussiere mich erstmal auf Europa, ich fokussiere mich auf die und die Industrie, das sind meine Zielgruppen. Und dann hast du den SOM, das ist eigentlich so ein bisschen dein Beachhead-Markt, also da, wo du zuerst reingehst und sagst, okay, pass auf, also jetzt in der ersten Instanz habe ich genau, das ist meine Nische, das ist genau das Produktversprechen, was ich hier habe, das ist bei den und den Kunden sehr relevant und deswegen ist hier mein erster SOM, sind dann, weiß ich nicht, 40, 50 Millionen. So, aber wie gesagt, es geht halt eher um die großen Zahlen dahinter, um einfach zu verstehen, okay, wie groß kann das denn überhaupt mal werden? Ne? Also welche Vision steckt da auch so ein bisschen dahinter, in welche Größen wollen wir das ziehen? Genau. Und um auf die Frage zurückzukommen, also schon, ich springe schon sehr gerne dann direkt ins Pitch Deck, um einfach auch ein Gefühl dafür zu bekommen, weil man das Auge ist dann doch mit. Es gibt auch so ein bisschen, wenn ich so Plain Vanilla alles nur in weiß sehe mit schwarzer Schrift drauf, da sage ich mir auch schon, okay, gut, da haben sie, hat man sich jetzt auch nicht viel Mühe gegeben. Und das ist heute wirklich nicht schwer. Also wirklich. Also was du heute mit Cloud Design und alles machen kannst, ist ja super geil. Und da kann man einfach auch mal ein Gefühl dafür bekommen, wie viel Zeit nehmen sich die Leute für sowas, um sowas auch aufzubereiten, um sich auch vorher mal Gedanken zu machen, wie ich sowas auch zusammenschreibe. Weil, das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, Fundraising ist ein Handwerk. Das kann man lernen. Bisschen muss man da auch Mensch für sein, ganz klar. Aber Fundraising wird dich, wenn du einmal diesen Weg einschlägst, wird dich begleiten.
Nicht mehr loslassen, könnte man sagen.
Ja, du musst das machen. Also du hast dann keine Wahl mehr, auch hier. Du hast keine Wahl mehr, du bist dann im Fundraising-Mode. ABC, always be closing. Du musst immer schon immer gucken, was ist denn mein nächster Schritt eigentlich. Das heißt nicht, dass du, wenn du einmal VC machst, dich 24/7 nur noch mit Investoren beschäftigen musst. Natürlich ist das immer auch so schubweise. Aber du musst es immer so ein bisschen im Hinterkopf haben. Du musst immer schon mal nachdenken, okay, was sind jetzt strategische Entscheidungen, die mich in den nächsten 12 bis 18 Monaten begleiten können, um mir halt diesen nächsten Schritt zu erleichtern. Und das muss immer so ein bisschen im Hinterkopf sein. Und da muss man halt auch, das möchte ich gerne auch schon im Deck sehen, dass man das von Anfang an mitdenkt und im Hinterkopf hat und sich dessen bewusst ist, dass Fundraising etwas ist, was du immer, was immer so ein bisschen unterschwellig mit dabei ist und mitschwellt.
Ich hatte mal mit dem Nikolaus Bayer, Business Angel, auch über das Thema Pitch Deck gesprochen und der hat darauf hingewiesen, dass er sehr oft Pitch Decks mobil liest. Und das natürlich von Thema Design und auch Schriftgröße häufig eine Herausforderung ist. Wie ist es bei dir? Machst du klassisch Desktop? Druckst du noch aus? Bist du auch mobil unterwegs?
Also ausdrucken tue ich noch nicht mehr. Da sind mir die Bäume zu schade für. Nee, ich nehme mir dann schon gerne die Zeit und setze mich irgendwo hin. Aber ich mache das, also ich meine, jeder, der so mit Familie und so hantiert, weiß das, dann macht man das teilweise abends auf der Couch und klappt nochmal auf, wenn alle Kinder im Bett sind. Und jetzt gerade WM läuft nebenbei, da kann man nur schon Fußball gucken, klappt man den Rechner auf und guckt sich das da an.
Das heißt, bei dir ist noch nicht so ein Mobilthema, Mobile First beim Pitch Deck, weil
beim Pitch Deck nicht, nein.
Kannst halt ziemlich wenig dann lesen, wenn du so anschaust.
Genau, also die Frage ist ja immer, worauf optimiert man hier? Ne? Und wir müssen ja auch mal festhalten, die meisten Investoren, mit denen wir heute auch noch reden, natürlich leben wir auch mobil und sind viel unterwegs und so weiter, aber wir gucken ja auch langfristig, da sind auch Family Office, da sind Banker mit dabei immer noch. Das heißt, da ist noch auch noch ein anderes Klientel und ich muss jetzt nicht auf zwei Zielgruppen optimieren. Da optimiere ich lieber auf die andere und passe mich dann kurz an.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Du hast es am Anfang schon gesagt, wie wichtig bei einer Investmententscheidung das Team ist. Es steht auch bei dir im LinkedIn-Profil ganz oben, also im Banner, We Invest in People. Vielleicht kannst du nochmal unterstreichen, was das genau bedeutet und warum das aus deiner Sicht so wichtig ist.
Ja, es hat halt, wie gesagt, viel damit zu tun, dass nochmal auf dem Papier sind wir Anteilseigner an der GmbH. So, wir sind aber immer Minderheitseigner. Ne? Also wir gehen niemals in die Lead, also wir dürfen auch tatsächlich per Definition nicht mehr als 25% an einem Unternehmen halten, weil sonst müssten wir es voll konsolidieren und das wollen wir nicht. Und deswegen sind wir immer in gewisser Weise nur ein Beifahrer. Das heißt, wir suchen uns unsere Fahrer aus und wir müssen dem vertrauen, dass die richtigen Entscheidungen treffen. Wir können gerne ein paar vom Beifahrersitz gerne ein bisschen reinrufen und mal so die Google Maps anmachen und guck mal da, will ich mal langfahren und wir kennen vielleicht ein paar Ziele so zwischendurch, aber wir treten nicht aufs Gas, wir lenken nicht. So. Und deswegen muss ich halt an das Team denken. Ich muss gucken, mit wem sitze ich jetzt hier im Auto und zwar jetzt nicht nur jetzt ein Weilchen, sondern für die nächsten 7, 10, 12 Jahre. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass wir da auch ein Gefühl für bekommen, dass wir auch tatsächlich die Leute kennenlernen, in die wir investieren. Also ich habe das zur Corona-Phase einmal gemacht, dass ich in ein Team investiert habe, was ich vorher nicht getroffen habe. Das war okay, aber im Nachhinein, ich würde es nicht nochmal machen. Weil es ist schon so, man gewinnt nochmal ein Gefühl dafür, für die Leute auch, wenn man ihnen in die Augen guckt, wenn man sieht, wie sie arbeitet. Also ich mache das auch mal gerne, ich besuche dann tatsächlich die Teams bei sich in ihren Büros. gucke, wie sie arbeiten, gucke, wie sie organisiert sind. Weil du lernst dann extrem. Das ist also zwischen.
Was sind denn da dann Red Flags, die du in der Beobachtung?
Ja, gute Frage. Das ist dann tatsächlich so, sagen wir mal, so ein Thema, das sind so zwischenmenschliche Sachen, wie sie beispielsweise mit ihren Mitarbeitern umgehen. Also die ersten, sagen wir mal, so die guten Gründer, die haben dann schon vielleicht erste Interns oder Founder Associates oder sowas oder Mitarbeiter. Und allein schon, also ganz blöde Sache ist, wenn wir uns irgendwie treffen, Meeting, und schickt er jetzt irgendwen los, um einen Kaffee zu holen, oder holt er selbst den Kaffee? Mhm. So, also nach dem Motto, man kann ja auch, klar, man kann sagen, hier, ich muss effizient sein, deswegen hole ich mir keinen Kaffee, oder man sagt, ey, pass auf, wir können auch einfach gemeinsam in die Küche gehen und uns einen Kaffee holen. Also muss ich da jetzt nicht, ich muss ja jetzt quasi nicht den Chef so raushängen lassen, mhm. so eine Geschichte. Ne? Sondern es geht halt darum, wie agierst du mit Menschen? Weil das ist ja auch so ein Thema, wenn das tatsächlich erfolgreich ist und wenn wir davon reden, dass wir hier große Unternehmen aufbauen wollen und wir auch das mit diesen Teams machen wollen, dann mhm. heißt das für uns auch, die Mitarbeiter, die jetzt irgendwie gerade 3 Leute führen, müssen später 30, 300 mhm. und vielleicht irgendwann sogar 3000 Leute führen. Und dafür musst du halt auch, also es kann auch nicht jeder, also ich würde sogar behaupten, die wenigsten können diesen Weg mitgehen. Deswegen haben wir das ja oftmals, dass die Unternehmen irgendwann so nach weiß ich nicht, 4, 5, 6 Jahren, wenn so gewisse, sag ich mal, Sachen immer übersprungen werden oder gewisse Größen, dass man dann vielleicht auch mal sagt, okay, ich verändere mal meine Rolle, ich nehme mal ein anderes Setting an, ich gehe raus aus der Geschäftsführung, hole einen externen CEO und fokussiere mich nur noch auf einen spezifischen Bereich oder sowas. Das hat man ja schon mal, weil dann auch die Leute an ihre persönlichen Grenzen kommen. Mhm. Das ist total normal. Das ist überhaupt nicht schlimm. Das passiert. So, und da ist auch nicht jeder für gedacht. Dann gehen sie raus und gründen wieder was Neues, weil ihnen das Spaß gemacht hat, mhm. halt mit 3 Leuten im Büro zu sitzen und nicht mit 300. Vollkommen fair. Absolut richtig. Aber trotzdem musst du ja so einen gewissen Weg erstmal mitgehen können am Anfang. So. Und da ist es schon wichtig, einfach so ein Gefühl für die Leute zu bekommen, ist, wie reagieren sie denn auf so gewisse. Wir versuchen auch manchmal so ein bisschen so Stresssituationen im Team zu erzeugen. Mhm. Und einfach mal sagen, ey, ich brauche jetzt hier aber das Update bis in einer Stunde. So. Und dann guckt man ja auch mal, okay, wie reagieren sie darauf? Weil wenn wir das, also wir können das jetzt so ein bisschen simulieren. Wir brauchen mhm. vielleicht nicht richtig, aber wir können es kurz simulieren. Später dann der Series C-Investor oder JP Morgan oder sowas, die warten da dann nicht. Die simulieren mhm. nicht, sondern die wollen das wirklich so haben. Und wenn du da dann nicht lieferst, dann hast du ein Problem. Mhm. Und dann guckt man natürlich auch so ein bisschen, weil das ist ja auch so ein Thema. Also ich kenne keine Gründung, die wie geschnitten Brot einfach durchläuft und wo immer alles funktioniert und wo bis zum Ende alle happy sind und es nie irgendwelche Verwerfungen im Team oder keine Ahnung was gibt. Gibt's nicht. Es wird auf diesem Weg, wird man sich auch mal die Köpfe einschlagen und dann muss man halt auch gucken, wie man damit umgeht. Mhm. Ja, wie erwachsen, wie reif kann man dann mit so einer Situation umgehen?
Dann lass uns da nochmal kurz bleiben. Dann investiert ihr und was man ja häufig sieht, Gründerteams brechen ja, schon relativ häufig irgendwann auseinander. Einer ja. geht, zwei geht. Stress im Gründerteam.
Ja.
Ist das etwas, was ihr erlebt? Und falls ja, in welchen Situationen besonders? Was ist da häufig so ein Auslöser?
Ja.
Und dann können wir vielleicht noch drüber sprechen, wie das vielleicht auch gut gemanagt werden kann.
Ja. Also ja, wir sehen das sehr häufig sogar. Mhm. Und nochmal, das ist Teil unseres Geschäfts. Also es ist inhärenter Teil. Wir können das auch jetzt auch nicht, abstellen oder so. Weil wir arbeiten immer noch mit Menschen. Menschen haben Charaktere, Menschen haben Bedürfnisse, Menschen stellen sich Sachen vor, Menschen kommunizieren und wiederum empfangen andere Sachen, als vielleicht gesagt wurden und so weiter. So sind wir halt als Individuum. Und natürlich gibt es immer dann Situationen, wo entweder wir mit den Gründern oder auch die Gründer untereinander natürlich, sag ich mal, andere Vorstellungen, Wahrnehmungen von Situationen haben und wo es dann auch mal knallt ist im schlimmsten Fall, aber wo wir einfach auf unterschiedliche Meinungen treffen, die wir dann irgendwie nivellieren müssen und ausgleichen müssen. So. Was sind das für Situationen? Das ist natürlich meistens dann, wenn es eng wird. Das heißt, wenn Sachen nicht funktionieren und beispielsweise du langsam Richtung Ende deiner Barmittel läufst und dann überlegen musst, was machen wir denn jetzt? Und natürlich die Gründer immer noch den großen Traum haben und wir aber sagen, naja, aber jetzt guck erstmal, du bist auch Geschäftsführer, du hast eine Verantwortung jetzt für, weiß ich nicht, 10, 15, 20 Leute. Jetzt überleg mal bitte, wie wir das jetzt hier sinnvoll in Fahrwasser fahren können, weil ich kann dir jetzt nicht einfach nochmal Geld reinstecken. Mhm. Das kann ich auch meinen Investoren gegenüber nicht verantworten, sondern ich muss noch ein bisschen was kommen von der anderen Seite. So. Und natürlich gibt's dann immer die Diskussion nach dem Motto, aber jetzt muss noch der Kunde kommen und noch der. Wenn dann das dann. Ich sage, ja, hätte Fahrradkette, schön. Aber jetzt gucken wir nochmal auf die Zahlen und das, was gerade wirklich passiert, das, was wir jetzt sehen, was da gerade geschieht. Und lass uns doch mal darauf fokussieren. So. Und das sind immer Situationen, die gibt's immer wieder und die wird es auch in jedem Unternehmen geben. Und wie gesagt, da geht es halt darum, wie reif gehen die Gründer damit um. Da gibt es natürlich auch Situationen, wo sich gewisse Ressentiments und auch schwierige Stimmungen innerhalb von Teams entwickeln. weil man dann sich vielleicht doch nicht immer so einig ist, weil man doch andere Perspektiven drauf hat. Ne? Diese Heterogenität, die ich am Anfang gesagt hatte, die super wichtig ist, die kann auf der anderen Seite natürlich auch dafür sorgen, dass man sich in gewissen Sachen nicht immer so einig ist und dann einfach die Sachen auseinandergehen. So. Und wie managen wir das? Wir versuchen das immer, und das ist unser Credo, sage ich mal, im Sinne des Unternehmens zu managen. Also wir achten da nicht auf Persönlichkeiten, auch nicht auf uns, sondern oder auch nicht auf unsere Position im Gesamten. Aber wir gucken schon, dass das Unternehmen am Ende, dass es dafür das beste Outcome gibt. Weil wir sind alle im Endeffekt beteiligt an diesem Unternehmen. Wir und auch die Gründer. Ne? Und das ist so ein bisschen das, was uns alle eint. Also du musst immer eine Basis finden. Ne? Das ist das, weil wenn du eine Basis hast, dann kannst du von dort aus Entscheidungen treffen, weil dann hast du ein gemeinsames Werteverständnis. Und die Basis ist halt, wir sind alle Anteilseigner an einem Unternehmen und wir wollen, dass das Unternehmen erfolgreich ist. Was müssen wir tun, damit dieses Unternehmen erfolgreich ist? So. Und da ist es dann meistens halt auch, wovon du loslaufen kannst und wo du eigentlich auch alle dann im Normalfall kriegst, wenn sie jetzt da nicht zu viel Emotionalität drin ist. Manchmal ist es halt zu viel Emotionalität. Ich hatte auch schon Business Angels, die gesagt haben, mir ist es alles egal hier, ich fühle mich verarscht, ich mache hier gar nichts mehr und unterschreibe auch gar nichts mehr. Also es müssen noch nicht mal nur die Gründer sein, das können auch teilweise Investoren sein. Aber die meisten haben dann doch einen sehr rationalen Blick, einen sehr ökonomischen Blick und können sich dann auf gewisse, sag ich mal, Grundmechanismen einigen und von da aus läuft man dann wieder los. Das heißt, man geht dann immer noch mal 3 Schritte zurück, um dann wieder 1 Schritt nach vorne zu gehen.
Du hast vorhin auch eine sehr wichtige Feststellung getroffen, dieser Weg. Erstmal ist nur das Gründerteam da, dann kommen die ersten Interns, dann sind es irgendwann 10 Leute, 100 ja. Leute und so weiter. Und die meisten haben Probleme, diesen Weg zu gehen.
Ja.
Ist ja eng verbunden mit dem Thema Leadership und Leadership-Skills. Ja. Was sind vielleicht aus deiner Sicht, da kann man eine ganze Woche drüber reden, aber vielleicht deine Tipps auch eben dann in diesem frühen Stadium, wie gehe ich idealerweise an das Thema Leadership ran? Was kann ich tun, um mich da zu entwickeln? Worauf kommt es besonders an?
Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass jedes Unternehmen, und deswegen ist ja auch für mich das Thema, dass ich halt hingehe und mir das angucke, ist, jedes Unternehmen entwickelt für sich eine Kultur. Mhm. Und die wird natürlich primär gesteuert von den Leuten, die zuerst da sind und diese Kultur mitentwickeln und dann auch mittragen. Weil das geht dann, also jeder Neue, also wenn du schon, weiß ich nicht, ein Team von 4 Leuten hast, dann kommt der 5. dazu, der orientiert sich an den anderen 4. Weil da wird dann gesagt, okay, wie reden wir miteinander, wie kommunizieren wir, was schreiben wir auf, was schreiben wir nicht auf, welche Bordmittel benutzen wir, also ist es Slack, ist es keine Ahnung was, sind es E-Mails, ist es WhatsApp, ist es keine Ahnung. Also das ist immer eine Kulturfrage, ne? Also wie baut sich sowas auf? Und ich glaube, das, was viele am Anfang machen, ist, die machen das so ein bisschen implizit, also nach dem Motto, ich mache jetzt mal schnell. So, was heißt, ne? Und da muss man natürlich gucken, dass man das irgendwann bewusst und explizit macht. Also, dass man irgendwann bewusste Entscheidungen trifft, wir machen jetzt das nicht mehr, weil wir machen jetzt das. So, wir machen jetzt zum Beispiel kein WhatsApp mehr, weil da sind so viele Gruppen, komm, lass uns mal alle bitte jetzt auf Slack gehen. Weil hier können wir organisieren, hier können wir Gruppen machen, hier können wir auch zum Beispiel Integration schaffen, wo wir dann irgendwie nochmal Tools mit dran machen, wenn wir, weiß ich nicht, haben wir einen Jira oder ein keine Ahnung was, oder ein Claude ist mit da dran oder keine Ahnung. So. Also, man muss dann halt sich schon immer mal wieder auch rekalibrieren, ne? Das ist auch Aufgabe der Gründer, für sich zu sagen, okay, wie soll denn eigentlich das Unternehmen aussehen, was ich gerne bauen möchte und wie soll das Unternehmen funktionieren? Was ich gerne bauen möchte, in welchem Umfeld möchte ich gerne arbeiten und wie möchte ich auch, dass meine Kollegen mit mir arbeiten und so. Und natürlich sind die Gründer immer so ein bisschen der Nordstern bei solchen Entscheidungen, weil sie das vorleben müssen. Ne? Also was sie nicht tun, werden auch die anderen Mitarbeiter nicht machen, sondern sie müssen das dann auch vorangehen und sagen, pass auf, wir machen das jetzt und ich fange an und ich bin der Erste. Ich mache das jetzt so. Ne? Also ich mache jetzt meine Meetings so, ich schreibe dich jetzt nur noch über Slack an und nicht mehr über WhatsApp und all so eine Geschichten. Aber das sind natürlich explizite Sachen, die auch, das wird dann gerne mal unterschätzt, wie aufwendig das eigentlich ist, sich damit zu beschäftigen und damit auch da auch Zeit reinzustecken. Es hat viel Auswirkungen auch auf die Kultur, auf die Menschen, wie sie miteinander arbeiten, ob sie gern dahin gehen. Ne? Also man darf das auch nicht zu häufig machen. Also man darf es auch nicht zu häufig wechseln. Also wenn du alle 3 Wochen irgendwie ein neues Kommunikationstool einfühlst, ja, dann denken die Leute sich auch irgendwann, wo sind wir denn hier gelandet? Da muss natürlich auch eine gewisse Verbindlichkeit dabei sein. Aber es kann halt auch den Leuten zeigen, pass auf, wir hören auch auf euch. Ne? Also wenn ihr ein Problem habt, dann kommt zu uns. Okay, dann ändern wir das an der Kultur, dann müssen wir das jetzt so und so machen.
Ja. Wie gesagt, das ist ein Riesenthema. Lass uns noch ein paar Themen streifen, die, glaube ich, auch nochmal wichtig sind. Ich würde noch das Thema Problem-Market-Fit rausnehmen. Was kannst du Gründern mitgeben, um wirklich zu sagen, jetzt habt ihr den oder na, ihr habt den noch nicht so wirklich?
Ja, also ich würde es eher Product-Market-Fit nennen und nicht Problem-Market-Fit.
Oh, könnte, okay.
Das ist, weil Ich habe ein Produkt für den Markt. Also Probleme haben wir alle, aber ich glaube, quasi ein Produkt für einen funktionierenden Markt zu finden, das ist immer das, wo wir natürlich auch als HTGF, also haben wir vor allen Dingen auch unser Deep Tech Team im Hardware-Bereich, hat da eigene Reports für aufgebaut, weil das natürlich im Hardware-Bereich nochmal viel sensitiver ist und nochmal viel längere Iterationszyklen auch so weiter hat, als es bei uns im Software-Bereich ist. So, die Frage ist ja, was kann man da mitnehmen oder wie kann man sowas erreichen? Da gibt's ja auch keine DIN-Norm, was definiert denn jetzt einen Product-Market-Fit, sondern das ist ja so ein bisschen, da muss man halt auf Anzeichen hören und auch immer so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, wie sich jetzt meine Kunden gerade entwickeln. Weil ein Markt besteht ja dadurch, dass Kunden ein Problem gelöst haben wollen. Um mal ganz simpel platitüdenmäßig von oben drauf zu gucken. So, das heißt, wenn ich jetzt für so einen Markt halt eine Lösung schaffe, dann geht es halt um Adaption. Das heißt, es geht darum, dass ich die Leute dazu bekomme, wie gesagt, hatten wir vorhin schon, von ihren bestehenden Lösungen wegzugehen zu einer anderen Lösung. Ja, weil ich die lösen es ja gerade irgendwie. Irgendwie muss es ja gerade gemacht werden und jetzt sollen sie es halt anders machen. Das heißt, wie kann ich das messen? Das kann ich natürlich darüber messen, dass ich ihn vielleicht am Anfang auch erstmal kostenlos in die Hand gebe und sage, pass auf, hier, gib mir mal bitte Feedback dafür. Ich glaube, das kann viel besser sein als deins. Würde mich einfach deine Meinung interessieren. Und dann siehst du es natürlich, gerade wenn wir auch mit so großen Konzernen oder so als Kunden reden, dann geht es natürlich da viel auch darum, okay, gut. Gibt es da sogenannte LOIs oder Verträge, Rahmenverträge oder so, wo die Leute dann sagen, okay, pass auf, also wenn das und das und das erfüllt ist, ja, diese drei Features, wenn die da drin sind, dann gehe ich aber rein und nehme noch mehr und nehme das dann ab. Ne? Also es geht da viel auch um Nutzung, es geht viel auch um Verankerungen in diesem Markt mit dieser Kundengruppe. Wie gut kannst du zeigen, dass du die verstanden hast und auch langfristig immer noch nah an denen dranbleiben kannst, um sie weiter zu verstehen, ne? Weil da ist ja einfach viel Bewegung drin. Die Kunden verändern sich ja auch, die Anforderungen verändern sich ja auch, die Bedürfnisse. Gerade jetzt in der aktuellen Zeit, ne? Da bewegt sich so viel und da muss man einfach nah dranbleiben. Und das ist halt auch das, was wir den Gründern auch immer sagen, ist, hab so zwei, drei von deinen initialen Kunden, die musst du dir extrem nah halten. Ne? Die hast du, idealerweise hast du so ein paar Champions, die hast du auf Kurzwahl in WhatsApp und mit denen schreibst du ein, zweimal die Woche und sagst so, guck mal, wir haben das jetzt umgebaut, wissen so deine Meinung dazu. Also das ist einfach extrem wichtig, da dran zu bleiben. Und wenn das dann tatsächlich das Problem löst, dann fliegt der Rest normalerweise irgendwann von alleine.
Ja, ich glaube, der CEO von Salesforce hat das auch am Anfang, konnten dem tatsächlich Kunden E-Mails schreiben. Die haben ja sehr stark von Anfang an so einen Community-Ansatz auch gewählt. Ja. Und die hatten somit einen super schnellen Zugang zu ihm. Mensch, hier, das hat gerade nicht funktioniert oder hierüber ärgere ich mich. Also ganz, ganz früh da eine sehr enge Bindung zu haben, kann enorm helfen, weil du einfach eng dran bist, ja, an dem, was bei deinem Produkt tatsächlich passiert und wie es bei den Kunden ankommt. KI ist ja Thema der Hinterland. Gibt ja auch schon Unternehmen, die parallel zu ihrem CEO einen KI-CEO haben, der quasi auch Entscheidungen treffen kann, vorbereiten kann, wodurch vielleicht dann auch das Problem der Gründerteams ein bisschen obsolet vielleicht dann irgendwann wird. Aber was würdest du Gründern jetzt rund um KI mitgeben? Und seht ihr momentan, ist überall KI drin und lohnt es auch, überall KI drin zu haben? Was ist da so dein Blick?
Also fangen wir mal ganz hinten an. KI wird nicht mehr weggehen. Also es ist jetzt nichts, was irgendwie eine Trendsportart ist, wo wir sagen, da spielen wir jetzt mal viel mit rum und in zwei Jahren redet davon keiner mehr, sondern das ist bereits und wird ein noch weiter integraler Bestandteil unseres allen Lebens sein. Und zwar nicht nur unseres Arbeitslebens jetzt hier, sondern tatsächlich unseres Privatlebens. Wir werden das so viel sehen, auch in Zukunft noch. Da sind wir auch fest von überzeugt, dass das ein tektonischer Shift auch in der Technologielandschaft ist, wie es das Internet war, vielleicht auch wie es die Mobile Devices waren damals. Das ändert einfach für uns auch viel von unseren Bedürfnissen und von unseren Handlungsweisen. So. Was heißt das jetzt für die Gründer? Für die Gründer heißt es faktisch, dass es natürlich Chance und Bedrohung zugleich ist. Auf der einen Seite ist es eine Riesenchance, weil du damit Sachen viel, viel einfacher und schneller umsetzen kannst, viel, viel einfacher. Ne, hatten wir vorhin auch über das beim Thema Bootstrapping Sachen ausprobieren kannst und falsifizieren kannst oder halt nicht und einfach ein Gefühl dafür bekommen kannst, was funktioniert und nicht. So. Das war früher einfach nicht möglich, da brauchte ich Riesenteams, das kann ich jetzt am Wochenende kurz mit Cloud Code mir bauen lassen und dann habe ich einfach schon ein erstes Gefühl. So. Das ist eine Riesenchance. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Thema, was die Leute angreifbarer macht. Also das, was wir früher als so quasi so einen Burggraben hatten, um als einen technologischen Vorsprung, den ich mir erarbeiten konnte, den gibt es heute faktisch nicht mehr. der ist weg. Den kann ich nicht mehr nachvollziehen, weil ich Sachen so einfach heute nachbauen kann, mit so wenig Aufwand, dass ich das auch nicht mehr wirklich als USP irgendwie sehen kann. Der hat sich jetzt eine große Plattform gebaut, weil ganz ehrlich, kann man jetzt schnell nachbauen. So. Was es mir aber wiederum schafft, ist es halt Freiraum, um andere Sachen zu tun, um mich mehr mit meinen Kunden zu unterhalten, versuchen, das noch besser rauszubekommen, was sie wirklich umtreibt. Weil die KI ist auch immer nur so gut wie der Datensatz, auf dem sie basiert und mit dem sie trainiert wird. Und das, was wir, glaube ich, alle noch viel haben, ist noch viel, auch viel dieses implizite Wissen in unserem Köpfen, in unseren Verhaltensweisen, in was wir es tun und wie wir es tun. Und ich glaube, da müssen die Gründer jetzt ran und versuchen, dieses Wissen irgendwie noch für sich weiterhin zugänglich zu machen und für sich dann zu nutzen. Weil das ist das, was die KI im Moment noch nicht kann. Sie kann noch nicht in unsere Köpfe gucken. Sie kann noch nicht uns in allen Momenten über die Schulter gucken und verstehen, wieso wir gewisse Sachen so entscheiden, wieso wir die Lösung kaufen, wieso wir zu Lidl gehen anstatt zu Aldi und all so eine Sachen. Das sind so Sachen für uns, die sind noch in unseren Köpfen. Und wenn wir die Sachen besser verstehen können, dann können wir uns auch immer noch einen strategischen Vorteil gegenüber unseren Wettbewerbern bauen. Und da müssen wir einfach ran.
Setzt ihr denn KI mittlerweile? Pitch-Deck-Bewertung kann man ja eigentlich super machen, oder?
Ja, natürlich. Wäre auch fahrlässig, wenn wir das nicht tun würden. Ne? Also wir treffen darauf auf Basis dessen keine Entscheidungen, aber wir lassen uns quasi unterstützen. Ne? Mhm. Wir lassen uns auf Themen aufmerksam machen, Sachen, die wir vielleicht übersehen haben, Sachen auch nochmal, wo man nochmal nachfassen kann. Gerade wenn es auch um den Outreach geht, wie wir halt Gründer finden, da setzen wir auch viel auf KI ein. Wir werden auch intern bei unseren ganzen Tools, Unterstützung, Marktrecherchen, Investment-Memos und all sowas. Das sind einfach die Themen, da setzen wir KI natürlich sehr aktiv ein und es hilft uns auch sehr, es macht uns besser und es tut genau das, was ich gerade gesagt habe. Es ermöglicht uns, Sachen zu tun, für die wir vorher vielleicht nicht so viel Zeit hatten. Und wir können uns jetzt auf mehr Arbeit mit den Gründern einlassen, weil wir jetzt einfach viel mehr Zeit für sowas haben.
Jetzt sind ja hier auf dem Hinterland, gefühlt hat da jedes Startup irgendwas mit KI.
Ja, schlimm wäre nicht.
Wo würdest du sagen, hat es dann wirklich auch einen Vorteil? Beziehungsweise, weil im Prinzip, du hast ja auch beschrieben, deine Wettbewerber können das auch relativ einfach nachmachen.
Ja.
Also wo finde ich vielleicht raus, da sollte ich jetzt wirklich hingehen, wenn ich jetzt was mit KI mache und da setze ich es auch wirklich ein, versus, okay, das ist zwar nice, aber es wird dich nicht tragen. Es wird auch das Unternehmen nicht tragen.
Also lass mich mal anders formulieren. Ich glaube, es gibt Bereiche, wo KI einfach noch keine Relevanz hat und ganz ehrlich, in allen anderen wird es mittel- bis langfristig Relevanz bekommen. So. Da, wo sie im Moment noch nicht so hilft, ist tatsächlich bei sehr handwerklichen Sachen. Also, kleines Beispiel. Wir haben letztes Jahr in eine Firma aus Berlin investiert, die heißen Spox. Und was die machen, ist, die bauen eine Kette von Fahrradwerkstätten. Mhm. Weil das tatsächlich ein sehr relevanter Markt ist. Es wird extrem viel immer noch in Fahrräder investiert und vor allen Dingen auch in teure Fahrräder. E-Bikes, Rennräder, sagen wir, 1.000 Euro für ausgegeben. Und was die Leute da teilweise ausgeben, um sich die Sitzposition anpassen zu lassen, damit sie noch windschnittiger auf diesem Fahrrad sitzen, ist Wahnsinn. So. Und das Investment haben wir gemacht unter der Prämisse auch, dass wir sagen, also da kann KI helfen. KI hilft beispielsweise in der Kommunikation mit dem Kunden. Mhm. Also, oder um Angebote zu schreiben oder auch um beispielsweise die Kunden auf die Lösung aufmerksam zu machen. Da ist es absolut KI und Tech-enabled, eine solche Lösung. Was ich aber nicht helfen kann, ist das Zehnerritzel jetzt auf die Achse hinten zu schieben und dann noch die Scheibenbremse einzustellen. Das wird KI noch ein Weilchen nicht machen können. Mhm. Dafür brauchen wir dann wiederum die Monteure und die Meister, die dann die Fahrräder reparieren. Und das ist, glaube ich, so ein schönes Beispiel, wo man sieht, okay, jedes Unternehmen muss irgendwie KI einsetzen. Mhm. Jetzt nicht vielleicht in allen Kernbereichen, aber es wird extrem notwendig sein, dass man das nutzt, einfach auch, um nicht abgehängt zu werden. Aber es wird halt gewisse Teilaspekte geben, wie damals zum Beispiel, wie gesagt, die Montage. Da wird das noch ein Weilchen dauern, bis das relevant ist. Aber alle anderen sollten sich damit definitiv auseinandersetzen.
Mhm. Ihr seid ja als Investor unterwegs. Von daher jetzt für alle, die überlegen, in der frühen Phase sind, ist der HTGF für mich vielleicht der passende Investor? Wer ist für euch spannend?
Ja.
Wie finde ich den Weg zu euch? Das kurz zusammengefasst.
Genau. Also das Schöne bei uns, wir sind ja ein super großes Team. Wir sind über 120 Leute, glaube ich. Und das heißt, man findet uns fast auf jeder Veranstaltung, wie zum Beispiel hier. Ich glaube, hier sind wir heute auch mit 4, 5 Leuten oder so. Aber sonst sind wir natürlich auch auf den einschlägigen Wegen wie LinkedIn oder sowas immer erreichbar. Wer für uns spannend ist, sind vor allen Dingen Gründer, die genau an diesem Scheidepunkt gerade stehen, nach dem Motto, ich habe gerade verstanden, wo die Bedürfnisse meiner potenziellen Kunden liegen. Habe jetzt die ersten Sachen für mich herausgefunden und arbeite gerade an diesem Product Market Fit und ich brauche jetzt vielleicht jemanden, der mir dabei noch ein bisschen Guidance geben kann. Mhm. So. Und dann gerne sich mal bei uns melden. Wir sind jetzt auch nicht die, die immer sofort investieren müssen, sondern wir gucken da gerne auch ein bisschen drauf und geben immer Feedback. Wir haben ja auch Teams, die, wie gesagt, im Bereich Deep Tech Hardware viel unterwegs sind, also Space Tech oder Quantencomputing oder sowas oder Energy-Themen. Ne? Also da auch sehr breit, auch viel in der Industrielogik und Kommunikation. Wir haben ein Life Science Team, wo es wirklich um zum Beispiel Medical Devices geht oder Pharmaentwicklung und solche Sachen. Und wir haben halt das Team, in dem ich auch bin, Digital Tech, wo wir halt digitale Geschäftsmodelle machen. Meistens mit Fokus auf B2B, aber da auch sehr, sehr breit und opportunistisch. Also da haben wir jetzt auch keine per se Industrien, die wir ausschließen oder so. Das heißt, wir gucken uns da immer alles sehr gerne an und immer gerne Bescheid sagen, wenn man uns trifft. Wir können das dann auch intern sehr gut routen. Wenn selbst du nicht mit der richtigen Person sprichst, dann schaffen wir das meistens auch sehr gut intern, das immer weiterzuleiten. Und deswegen gerne uns überall, wo man uns sieht, ansprechen.
Kapitalbedarf?
Klassischerweise so 800.000 bis 1 Million ist so unser Standard-Ticket, was wir machen. Aber also wir können auch große Runden, wir können auch in kleineren Runden teilnehmen, wir können die verschiedensten Sachen machen. Wir müssen auch nicht in Deutschland investieren. Das ist vielleicht auch immer noch so eine Wahrnehmung, die es von HDGF gibt. Wir brauchen natürlich irgendwie was mit Deutschland zu tun hat, weil wir hier einfach unsere Stärke ausspielen können mit unseren Fondsinvestoren. Aber wir haben auch in Unternehmen in ganz Europa, teilweise auch in den USA investiert. Da sind wir relativ offen. Wir wollen nur quasi das Beste für uns hier in Europa erreichen. Und da gucken wir mal, dass wir eine Lösung für finden.
Ein Thema geht mir, bevor wir gleich zur Abschlussfrage kommen. Ja. Weiß auch gerade, gibt ja gerade so eine Unterschriftenkampagne an die Bundesregierung mit. Und ein Punkt sind diese Mitarbeiterbeteiligung.
Ja.
WISOPS, ESOPS. Ich weiß nicht, ob es schon mal eine Studie gab, die wirklich aufgezeigt hat, dass bei wie vielen Startups das eigentlich jemals relevant wird.
Ja.
Dass also Mitarbeitende, die man mit, ich überspitze jetzt mal, mit solchen Beteiligungen ködert,
ja,
schöne Versprechen macht.
Ja.
Wo dann am Ende auch wirklich mal was ausgezahlt wurde.
Du kannst ja mal die 4.400 Millionäre von SpaceX fragen.
Ja, aber das ist dann ein Unternehmen. So, die Frage ist ja in der breiten Wirkung.
Ja, ja, klar.
So, ne? Also, so dass man jetzt sagt, ist das wirklich ein super relevantes Problem? Ich bin mir auch nicht sicher, ob das jetzt, wie das dann vor dem Hintergrund der Entgelttransparenzrichtlinie eigentlich wirkt in Zukunft, weil das natürlich, wenn das Gehaltspackage in Summe, ne, in meiner Peer Group bewertet wird, kann das auch nochmal für ganz neue Dimensionen da sorgen. Deshalb, wie relevant ist das Thema wirklich aus deiner Sicht? Das reicht schon mal als Frage einfach. So.
Also Relevanz erhält es ja dadurch, dass es nachgefragt wird. Relevanz erhält es ja nicht dadurch, dass es einen Effekt hat. Ich verstehe, woher du kommst und es gibt sicherlich Cases, beispielsweise jetzt, wo hatten wir denn, wir hatten zum Beispiel ein About You oder so, die live gegangen sind, auch an die Börse. Und da sind, glaube ich, ein paar Sachen geflossen. Auch wenn du dir ein HelloFresh, ein Zalando, ein Delivery Hero und so weiter anguckst, da gab es sicherlich auch Pakete, dann meistens halt für das obere Management, wo WISOPS dann wirklich in Stock Options, also richtige halt Anteile auch gewandelt wurden. Und das hat da sicherlich viel gebracht. Also es gibt da auch schon Beispiele, auch in Deutschland, die da funktioniert haben. So. Aber nochmal, die Relevanz entsteht dadurch, dass die Leute das für sich als Optionalität wahrnehmen und das auch danach nachfragen. Also, klassisches Beispiel, ich habe 2013, bin ich damals zu Commerce Tools gegangen, ein Unternehmen, was damals noch sehr klein war, wir waren irgendwie 30 Leute und ich habe damals auch nach Anteilen gefragt. Mhm. Gab es damals nicht, weil es damals kein Programm gab und so weiter, aber das war für mich einfach eine Relevanz, weil ich denke, für mich, wenn ich da an diesem Produkt und an diesem Unternehmen mitarbeiten möchte und ich da auch einen langfristigen Plan mit habe, dann möchte ich daran auch langfristig incentiviert sein. So. Und allein dadurch erhält es Relevanz so. Und das, worum ja auch, ich meine, es ist jetzt nicht die erste Unterschriftensammlung in diese Richtung, es wird aber wahrscheinlich auch nicht die letzte sein, weil das Thema WISOP, ISOP beschäftigt uns jetzt ja nun auch schon seit ein paar Jährchen, weil wir da einfach in Deutschland einen strukturellen Nachteil haben aufgrund der Besteuerungsthematik. Und wenn das nachgefragt ist und wenn es dann mal funktioniert und dann du aber einfach 45% versteuern musst, teilweise mit Dry Income, wo du noch Geld ausgeben musst, dann ist das halt doof. Also ich erinnere mal gerne an den Börsengang von Mr. Spex. Ich habe auch mal bei Mr. Spex gearbeitet und da gab es auch einige, die da mit Anteilen rausgegangen sind. Die mussten dann aber halt beim Börsengang erstmal Geld auf den Tisch legen für Steuerschulden, weil sie haben ja dann die Zuteilung bekommen. Das Problem ist, durch die Lockup-Period durften sie nicht verkaufen und als sie dann verkaufen durften, waren die Anteile gar nicht mehr so viel wert.
Was übrigens auch ein spannendes Phänomen bei Startup-Börsengängen ist, wenn man sich die mal anschaut. Aber es ist
anderes Thema.
Okay, ich will vielleicht für ne, im Prinzip, wenn man es in einem guten Ausgleich macht und nicht quasi lockt mit, okay, dein niedriges Gehalt, aber du kriegst ja hier diese Anteile und das wird schon was wert sein. Also, dass man da ein bisschen eine Balance auch hält und das nicht im Prinzip so ein Lockmittel ist und ein Versprechen. Gerade auch, wenn wir heute anschauen, ne, wie häufig Leute halt auch wechseln im Endeffekt. Ne? Also, wer geht auf diese Reise von den 10 bis 15 Jahren, bis das dann wirklich mal relevant ist, weil in Finanzierungsrunden ist ja immer so das Thema. So, haben die Mitarbeiter aber dann was davon. Die Gründer nehmen meistens Geld vom Tisch.
Ja.
Wenn das bei Mitarbeitern dann auch der Fall sein könnte, wäre es, glaube ich, auch fair. Aber kommen wir zum Abschluss, weil für alle, die uns zuhören und ja nicht hier sind, wird ganz schön warm in unserem mobilen Podcast-Studio.
Es sind heute 30 Grad in Bielefeld.
Genau. Abschließend, deine Tipps nochmal für alle, die ihr Startup jetzt investment-ready machen wollen. Zusammenfassend, Impulse nochmal, ganz wichtige Punkte, die du herausarbeiten würdest.
Also, das Wichtigste immer, was ich sage, ist, habt keine Angst, über euer Startup zu reden. Also ich höre sie immer wieder so nach dem Motto hier, ja, können wir gerne drüber reden, aber muss ja jetzt eine NDA unterschreiben, wo ich sage, ne, mach ich nicht, werde ich nicht, mach ich auch nie. Sondern niemand wird euch, also natürlich können sie euch eure Ideen klauen, aber was euch nicht klauen können, ist eure Leidenschaft, eure Passion für ein Thema und dass ihr das unbedingt machen wollt und etwas erreichen wollt. Das kann euch nie jemand klauen. Und wie gesagt, auch mit dem technologischen Fortschritt, den es heute gibt, sind diese Ideen meiner Meinung nach noch erstmal weniger wert, als sie es vielleicht noch früher waren, weil du dir einfach diesen zeitlichen Vorsprung dir nicht mehr so erarbeiten kannst. Das heißt, rausgehen, drüber reden, viel Feedback, weil wir gucken immer mit unserer eigenen Brille drauf. Das ist wieder das menschliche Thema, das Individuum. Ich habe meine Perspektive, ich habe meine Wahrnehmung, so sehe ich das und so muss das doch dann für alle anderen auch sein. Nein, die anderen sehen es immer anders, garantiere ich dir. Wenn du, das ist der Klassiker, wenn du 10 Anwälte fragst, kriegst du 12 Meinungen. Und deswegen immer rausgehen, immer drüber reden, schnell Feedback sammeln, schnell iterieren und auch, wenn dann mal was nicht funktioniert, dann sieht man es als Learning sehen. Also wirklich, du hast dann halt was gelernt, was du vorher nicht gelernt hast und dann benutze dieses Learning und mach es besser. So, und das ist, glaube ich, das was dann auch oftmals so ein bisschen unterschätzt wird in so Momenten.
Martin, vielen Dank für deine Einblicke. Viel Erfolg weiterhin, weil im Endeffekt der Hightech-Gründerfonds ist eine Erfolgsgeschichte über all die Jahre. Es sind riesige Unternehmen ja mittlerweile auch daraus hervorgegangen. Ich glaube, es ist ein super Track Record bei den Investments. Ihr habt ja auch einen Führungswechsel gehabt.
Ja.
Also die Gründer der ersten oder die, ich weiß gar nicht, ob man Gründer sagen kann, aber
die Geschäftsführer.
Die Geschäftsführer der ersten Stunde, wie der Alexander von Frankenberg, sind nicht mehr dabei.
Ja.
Staffelstabübergabe und trotzdem scheint es weiterhin gut zu laufen.
Wir sehen das auch immer als Chance. Also wir haben sehr gute Zeit mit Alex verbracht und ich meine, er hat das Unternehmen wirklich groß gemacht. 20 Jahre hat hier viel investiert, viel Zeit, aber auch viel Herzblut und das merkt man heute auch noch an allen Ecken und Enden. Und da sind wir ihm auch unglaublich dankbar für. Aber ich glaube, er hat sich auch seinen Ruhestand jetzt so ein bisschen verdient.
Er ist doch auch anderweitig jetzt aktiv.
Der ist also anderweitig Ruhestand. Genau, der ist ja Venture-Partner hier bei May Ventures und so. Das macht er auch gut. Aber ich glaube, das ist nochmal ein bisschen was anderes als eine Geschäftsführung für ein Unternehmen mit über 100 Leuten. Da hat er sich jetzt aber, wie gesagt, auch ein bisschen ruhige Fahrwasser verdient, absolut, und kann mal ein bisschen Urlaub machen. Aber wir haben extrem viel Spaß, wir haben extrem viel Hunger auch noch. Wir sind gerade im Fundraising für unseren nächsten Fonds. Der wird dann nächstes Jahr hoffentlich kommen. Da sieht es auch schon ganz gut aus, haben wir gutes Feedback bekommen. Und wir freuen uns jetzt einfach, dass es weitergeht nach 21, bald 22 Jahren. Wir sind ja weiterhin mit dabei und wollen hier halt auch aufbauen, wollen Teams bauen, wollen einfach auch große Sachen möglich machen und auch zeigen, was der Standort Deutschland kann. Wir haben ja so ein bisschen das Thema gerade New Wirtschaftswunder, unter dem wir das hochziehen und sehen, da haben wir auch extrem gute, positive Resonanz drauf bekommen und freuen uns jetzt einfach, dass es in die nächste Phase geht.
Und das ist ja auch das Motto der Hinterland in diesem Jahr, End Action. Insofern, wenn du jetzt Einblicke gewonnen hast in das Thema, wie investiert der Frühphaseninvestor hier in Deutschland, der Hightech-Gründerfonds und sagst, Mensch, klingt für mich spannend. Geh auf die Website, schau LinkedIn nach den ganzen Kontakten. Kontaktiere auch gerne Martin dort. Und stell dein Startup vor. Achte auf die Tipps, die Martin gegeben hat. Und dann wird es schon klappen mit der Runde. Also toi 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 und bis zum nächsten Mal.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Weitere Folgen mit spannenden Gästen findest du auf fürgründer.de/podcast oder du abonnierst uns jetzt hier auf deiner Streaming-Plattform. Du möchtest dein Lieblingsthema hier im Podcast hören? Dann schreibe uns deinen Themenwunsch an podcast@fürgründer.de.